Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Ausee.ch.
Das ist der Doppelpunkt in dem Gespräch mit dem Filmjournalist Alex Oberholz. Er hat das Buch geschrieben «Im Paradies der weißen Häubchen» über sein absolut außergewöhnliches Leben. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf von dieser Stunde Roger Schawinski. Alex, wir kennen uns, oder vielleicht kennen wir uns trotzdem nicht so gut seit vielen Jahren. Ja, trotzdem natürlich meine erste Frage. Erstens mal zuallererst muss ich natürlich sagen, danke, dass du gekommen bist. Nicht ganz so einfach für dich, weiss ich, und vor allem in dem Haus nicht. Aber zuallererst mal die Frage, wer bist du?
Ja, ich bin Filmjournalist, mein Leben lang gewesen. Vor allem Radio 24, dann aber auch Tele Zürich und Star TV. Und die letzten 10 Jahre habe ich dann auch noch zu 50% in der Kommunikation vom Bund geschafft, Bundesamt für Sozialversicherungen. Und dann bin ich noch Vater von 4 Kindern. Und dann habe ich nebendran natürlich ehrenamtlich viele Sachen gemacht. Also in der Programmkommission von der Allianz Cinemas, Zürich, Basel, früher auch noch Bern. Dann bin ich Präsident gewesen vom Filmfestival Look'n'Roll Behinderung im Kurzfilm, dann im Beirat vom Theaterspektakel, Cybathlon und so weiter. Das habe ich aber alles abgegeben, weil ich bin ja jetzt 70 geworden und ich habe früher schon immer gesagt, die Leute, die mit 70 noch an ihren Ämtern hängen, die haben irgendwie den Moment verpasst. Und darum habe ich jetzt alles abgegeben.
Gut,
und
aber
dann, nicht vergessen natürlich, und darum bin ich ja da. Ich bin behindert auf die Welt gekommen, habe mit 1 Kinderlähmung bekommen und habe darum meine Jugend, meine Kindheit, die ersten 12 Jahre im Spital verbracht. Und über das habe ich jetzt ein Buch geschrieben.
Eben, du hast jetzt so viel über deine Tätigkeit geredet und ganz am Schluss hast du noch gesagt, das, was eigentlich das Wichtigste ist in deinem Leben. Ist das eine Art und Weise, um das ein bisschen in den Hintergrund zu stellen?
Nein, also das Wichtigste im Leben sind meine 4 Kinder. Das ist so eine klar und eindeutig und darum ist auch auf der ersten Seite des Buchs stehen die 4 Namen. Das ist völlig klar.
Das Buch heisst «Im Paradies der weißen Häubchen».
Meine Kindheit im Spital.
Genau, ja. Also gut. Und du sagst, du bist ja mit missbilliger Hand und Fuß geboren worden, hast dann nachher noch Kinderlähmung bekommen. Also, Höchststraft.
Höchststraft, ja. Wenn jemand da ist, der einem straft. Ja. Aber natürlich, als Kind habe ich das ab und zu
es
so
munkelnd gehört. Es hat nicht jemand dich straft, aber du hast dich vielleicht gefragt, warum ich?
Praktisch nie, nein, weil ich gemerkt habe, dass diese Frage zu nichts führt. Wenn ich diese Frage mir gestellt habe, dann bin ich irgendwie zuerst einmal schlecht gelaunt worden, dann bin ich traurig geworden und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt noch länger dem nachstudiere, dann werde ich sicher noch depressiv. Es ändert ja nichts, oder?
Und ich erlebe dich eben immer eigentlich als fröhliche Person. Auch jetzt, als ich ins Studio gekommen bin, das Lachen bei dem Alex ist irgendwie einfach irgendwo eingebrannt. Aber das, was du erlebt hast, ist ja außerordentlich. Aber ich will jetzt erst noch mal fragen, das, was du eben erlebt hast, missbilliger Hand und Fuß bei Geburt, hat man das damals noch nicht abklären im Vorfeld? Würde man das heute abklären?
Ja, heute macht man viele Abklärungen. Ob man jetzt das könnte, weiss ich nicht. Weil, wo dann plötzlich, ich habe ja nie Kind wollen, oder? Und plötzlich ist meine Freundin schwanger geworden und hat gesagt, ich treibe nicht ab. Punkt. Und dann habe ich gewusst, ah, jetzt werde ich Papa. Und dann habe ich, ist schon einer von meinen ersten Gedanken gewesen, hat es echt jetzt meine Missbildungen? Und dann bin ich an der Uni Zürich, dort gibt es einen Genetikprofessor und habe ihm meine Familiengeschichte erzählt. Und er hat gesagt, er müsse mir das gleich sagen, wie er an allen anderen auch würde sagen, die kommen. Die Chance sind genau gleich klein. Also wahrscheinlich haben die nichts. Und jetzt habe ich vier Kinder, die haben alle nichts.
Aber das war schon ein gewisser Druck gewesen, weil eben, man weiss ja, genetische Übertragungen und so spielen in vielen Bereichen eine Rolle. Die DNA des einzelnen Menschen ist natürlich die Grundlage des Ganzen.
Das ist völlig richtig, klar. Und darum habe ich auch bei allen vier Kindern einen grossen Respekt gehabt, hat aber natürlich abgenommen. Und ich hatte dann auch wieder gehabt, als die ersten Enkel reingekommen sind, weil manchmal überspringt sie Generation.
Genau.
Ja. Aber auch die auch nicht.
Das ist wunderbar. Ja. Also gut, du bist jetzt 70, bist im Rollstuhl. Als ich dich kennengelernt habe, bist du noch nicht im Rollstuhl gewesen, sondern bist an Stück gekommen.
Genau.
Was ist denn passiert und wie ist der Übergang jetzt verstehen für dich, was sich dann nochmal verändert hat?
Er ist im Moment natürlich schon dramatisch, oder? Weil ich bin ja immer mit dem Stück gelaufen, habe eigentlich einen lahmen Unterkörper, aber der Oberkörper ist einigermaßen gut. Aber weil ich jetzt das ganze berufliche Leben eigentlich mit dem Oberkörper verbracht habe, gestaltet habe, ist der völlig verbraucht. Also Sehnen sind verrissen, Muskeln sind abgenützt, Gelenke sind irgendwie. Es klingt furchtbar, aber es führt dazu, dass dann das, was halt noch intakt war, jetzt auch nicht mehr intakt ist. Und irgendwann einmal sagt der Körper einfach, jetzt mag ich nicht mehr. Und dann gibt es Entzündungen und es gibt all die Sachen, die jetzt dazu geführt haben, ja, dass ich gar nicht mehr laufen kann, dass ich jetzt nur noch im Rollstuhl sitze. Und die Übergangssituation war am Anfang schon für mich dramatisch gewesen. Ich hatte Angst, meinen Alltag sich einschränken.
Und hat er sich eingeschränkt?
Ja, er hat sich eingeschränkt. Ich habe jetzt ein bisschen Spitex. Es geht nicht mehr alles allein. Und ich wohne ja wieder allein. Die Kinder sind alle ausgeflogen. Und ja, ich brauche so ein bisschen Hilfe. Und das am Anfang, die Umstellung hat mir Kummer bereitet. Aber jetzt ist es ja auch Alltag geworden. Und man gewöhnt sich ja einfach an vieles.
Aber was kannst du nicht mehr machen, was du vorher mit den Stücken noch hast können machen?
Ja, so, das ganz Entscheidende ist natürlich, ich habe früher mit einem Auto noch einmal hinfahren und habe dann zum Beispiel können, wenn ich gerade neben dem Haus konnte parkieren, habe ich ins Kino, selbstständig an Pressevision. Oder im Radio hatte ich einen Platz, einen Parkplatz in der Tiefgarage. Dann habe ich selber in den Lift, konnte ins Studio. Und im Radio war ich total selbstständig. Im Fernsehstudio völlig selbstständig. Und zuhause im Haushalt auch sehr selbstständig. Ich habe das Auto zuhause parkiert und dann konnte ich ins Haus laufen. Und der Haushalt auch. Ich konnte Gläser oben abnehmen, Teller führen. Gut, kochen konnte ich noch nie können. Das kann ich auch jetzt nicht. Aber das habe ich auch gehend, also aufrecht nicht gemacht. Weil man hat ja dann immer die Stöcke in der Hand. Da kann man nicht noch Teller rumschleppen. Mhm. Und so weiter. Aber ich bin jetzt einfach im Rollstuhl auch in der Wohnung. Und draussen auch. Und das hat jetzt einfach nur in Klammern einen ganz fatalen natürlich Nachteil auf meine Mobilität, weil durch das, dass ich jetzt erst im AHV-Alter in Rollstuhl komme, zu 100%, zahlt mir die IV keinen zweiten Rollstuhl. Also ich muss jetzt schauen, ich hoffe, das Buch ein wahnsinniger Erfolg wird, damit ich mir einen zweiten Rollstuhl kaufen kann, damit ich die Mobilität nicht nur in meiner Wohnung habe, sondern auch auswärts. Darum haben ja jetzt deine Leute, ich müssen da unten im Auto holen und da aufbringen, oder? Weil ich den nötigen Rollstuhl dazu nicht habe.
Das ist der Alex Oberholzer, der bisher wirklich alle Schwierigkeiten in seinem Leben gemeistert hat, trotz unglaublichen Hindernissen. Und angefangen hat das natürlich besonders dramatisch. Machen wir Musik, was hören wir als zweiten Titel?
Hollywood Hills von Sunrise Avenue.
Broken-hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves.
Alex Oberholz hat natürlich über Film und damit über Hollywood sehr viel gehört und geredet. Bist du mal in Hollywood gewesen?
Nein.
Eben, in all diesen Jahren. Ist das ein Traum gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Für mich war es von Anfang an klar, ich musste einen Beruf wählen, wo die Welt zu mir kommt, weil ich nicht in die Welt rausgehen kann. Und darum war klar, mir langt der Film. Ich muss nicht auf Hollywood. Ich bin, als ich ganz jung war, bin ich mal zu Gang am Filmfestival. Aber das hat mir gelangt. Das ist ein dermassen grosser Stress, das wäre es auch für euch. Ich nehme an, du kennst das auch.
Ja.
Und wenn du dann noch irgendwie mobilitätseingeschränkt bist, dann ist es also wirklich ein grosser Stress.
Also du hast vor allem mit deinem Buch geschrieben über die abgeschlossene Welt vom Kinderspital Affoltern, wo du die ersten 12 Jahre verlebt hast. Kannst du ein bisschen kurz zusammenfassen, was da geblieben ist und über was du da geschrieben hast?
Ja, natürlich. Das ist einfach etwas, wo man sich nicht vorstellen kann, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist eine abgeschlossene Welt. Ein Schlössli, das thront auf einem Hügel neben der Affoltern am Albis. Mit 2 Türmli. Dort drin sind 60 Kinder. Die kriechen umeinander, die humpeln umeinander, ein paar sind in Rollstühlen. Und dann hat es Personal, ganz viele Schwestern mit weissen Hübli, die kümmern sich um einen kümmern. Dann hat es Physiotherapeutinnen, Lehrerinnen, Ergotherapeutinnen, keine Männer, nur sehr wenig. Und also der Chefarzt von Zürich, der einmal im Monat kommt und von dem muss anliegen und dann sagt er, operieren, Gipsbett, Quengel, Gips, Nachtschiene, der Folterer oder dann der Hilfsgärtner, wo, wenn er am Horizont auftaucht, ist, vor dem haben sich versteckt, weil man Angst gehabt vor ihm. Das ist das Mannenbild und der Rest einfach ganz viele Schwestern. Und als Kind hat man gewusst, es gibt Liebe bis Böse. Jetzt muss man einfach die Liebe herausfinden. Und darum eignet man sich eine grosse Menschenkenntnis an. Aber der entscheidende Unterschied zu nachher der Aussenwelt ist natürlich, solange wir Kinder dort im Spital waren, haben wir gemeint, wir seien normal. Weil es sind ja alle so einfach nur rumgekrochen und alle sind
krumm
und verformt. Nein, man ist eben nie heimgegangen. Das war damals eine Zeit, 50er, 60er Jahre, wo die Ärzte den Eltern gesagt haben, tun Sie doch Ihr Kind bitte nicht besuchen. Erstens bringen Sie
nicht besuchen?
Nicht besuchen.
Nicht einmal besuchen?
Nein. Erstens bringen Sie Bazillen und zweitens züchten Sie Heimweh.
Ah. Oder?
Und meine Eltern haben gefolgt. Die allermeisten Eltern haben gefolgt. Das ist auch lustig. Ich habe erst viel, viel später gemerkt, Oberschichteltern haben nicht gefolgt und die Die Kinder haben dann am Sonntag noch mehr Besuch bekommen. Und darum sind nur Mercedes und Jaguar und Chevrolet Impala und so auf dem Park, auf dem Parkplatz gewesen, vom Spital. Aber der Witz ist eben, wir Kinder haben gesehen, die keinen Besuch hatten. Die Kinder, die Besuch hatten, wenn du die Eltern einmal in der Woche eine Stunde siehst, dann weisst du gar nicht, was mit ihnen reden. Die Kinder haben sich gelangweilt, die Eltern haben sich auch gelangweilt. Wir sind eigentlich froh, dass wir keinen Besuch hatten, weil wir haben ja die Eltern dann vergessen und haben auch nichts mehr vermisst.
Nicht? Und im Nachhinein hast du dann das Gefühl, deine Eltern haben es richtig gemacht?
Nein, dann kommt natürlich die gigantische Zäsur, oder? Mit dem Übertritt vom Spital in die Welt.
Aber warum ist man dann aus dem Spital rausgekommen? Aus welchem Grund? Hat sich medizinisch etwas verändert oder bist du einfach älter geworden?
Wir sind natürlich alle Kinder sind älter geworden. Es sind ja alles Kinderlähmige gewesen. Ja. Wir sind ja die letzte Epidemie, oder, die dann über die Schweiz geschwappt ist. Und die sind dort oben gelandet. Nein, ich nehme an, man hat dann irgendwie, als ich 12 war, hat mal wahrscheinlich die IV oder irgendeine Versicherung gesagt, so, jetzt können wir das nicht mehr alles zahlen, jetzt müssen die Kinder heim. Und da sind alle heimgeschickt worden. Also nicht ganz alle, aber einfach die so in meinem Alter. Und im Nachhinein habe ich erfahren, die anderen sind alle wieder zurückgekommen, weil sie es nicht geschafft haben, den Übertritt. Und ich war halt sehr ein Folgsamer und anpassungsfähiger. Und ich habe dann an dieser Welt gelitten, wie wahnsinnig.
Du hast geschrieben, der Übertritt war ein grosser Schock. Die Eltern fremd, die Geschwister fremd. Freunde hatte ich keine, weil deine Eltern haben dann in der Zwischenzeit zwei Geschwister, die schon dir irgendwie gebracht oder selber also auf die Welt gestellt, die du gar nicht gekannt hast?
Nein, ich habe die nicht gekannt. Nein, es sind alle fremd gewesen. Also, zuerst, als ich meiner Mutter gesagt habe, als meine Ärztin, die sie mir heimgebracht hat, sie mir vorgestellt hat, war, ich sage ihnen, sie ist Schwester Mami. Und dann habe ich gerade gefragt, wieso haben sie kein Häubli an? Weil die Frauen, die ich bis jetzt gerne hatte, die haben das gleiche Schössli angehabt und hatten ein weisses Häubli angehabt. Und dann habe ich sie gesagt. Mhm. Und jetzt kommt da eine fremde Frau und sagt, ich darf ihr du sagen, das habe ich nicht wollen.
Und wie hat sie reagiert?
Sie war genau wie ich, einfach völlig überfordert. Völlig. Mhm. Wir sind also wirklich all die Jahre, als ich dann zuhause war, waren sie überfordert, ich war überfordert. Wir hatten keine Begleitung, wie das in euch. Und durch das findet man auch keine Sprache. Dann war ich ja noch gerade in der Pubertät, oder? Und dann haben wir ja sowieso Abgrenzungsprobleme. Also es ist einfach eine hochschwierige Zeit und ich habe dann eine Notlösung gefunden. Das ist ja irgendwie das Gute an mir. Ich finde immer irgendeine Notlösung, die sich dann als paradiesisch herausstellt. Ich habe in der nächsten Schulferien habe ich wieder ins Spital zu meinen orthopädischen Geräten anpassen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich ja wieder daheim im Elternhaus. Dann gefällt es mir derart, meine Seele blüht auf, ich bin wieder glücklich. Und dann habe ich dann mich erkundigt im Spital, ob ich nicht über das Wochenende, manchmal auch dürfte ich wieder heimkommen. Und dann hat niemand gewusst, wie man mit dem umgehen soll, das haben sie nicht gekannt. Und dann bin ich mich einfach über das Wochenende auch wieder zurück heim ins Kinderspital.
Das heisst, Liebe hast du nicht daheim gefunden, sondern eben von diesen Damen in den weissen Häubli?
Genau, verteilt auf ganz verschiedene. Jawohl. Mhm. Mit all den Nachteilen, die das natürlich beinhaltet. Weil kaum hast denn du eine Schwester wahnsinnig gern gehabt und ist so etwas wie ein Mutterersatz geworden. Einfach ohne Zärtlichkeit natürlich. Dann ist sie gegangen, weil sie irgendwie geheiratet hat oder das Spital gewechselt hat oder aus irgendeinem Grund. Und das ist natürlich schon etwas, was einem bleibt und was jedes Mal ein sehr trauriges Erlebnis ist.
Du bist ja vor kurzem wieder im Spital gewesen, hast einen Rückfall gehabt und hast gesagt, heute ist es ganz anders. Heute finden wir die Zuwendung nicht mehr, weil die sind so eingespannt, die können das gar nicht mehr machen. Hast du das Gefühl, das ist eine richtige Beurteilung, oder? Du bist ja nicht mehr ein Kind gewesen. Darum hat man dich natürlich vielleicht auch heute anders behandelt als
das
Mal.
Das ist der grosse Unterschied. Das stimmt natürlich, klar. Aber gleich habe ich feststellen, dass das Personal, das früher sich wirklich um unser Kind halt wirklich gekümmert hat, das uns auch gekannt hat, die sind dermassen eingespannt, die können nur noch medizinische Sachen verrichten, einen Verband wechseln, die Infusion setzen oder so etwas. Und wechseln aber auch. Und ich habe manchmal dreimal am Tag eine andere Schwester gehabt. Ich habe mir die Namen auch nach zwei Monaten irgendwie kaum können merken. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich kennengelernt habe damals.
Du sagst, 180 Grad Wende gegeben, seit damals in Sachen Pädagogik. In welche Richtung denn?
Ja, eine total gute. Also, fangen wir an bei den medizinischen Sachen. Oder? Uns hat man ja in Gipsbettler und in Stahlkorsetts zwängt. Weil das Credo von der Chefärztin und auch vom Chefarzt in Zürich war, der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch den aufrechten Gang. Und wir sind ja alle ganz verkrümmt und sind rumgekrochen. Also hat man uns in solche Gerätschaften hineingepresst. Zum Teil sehr brutal, oder? Das würde man heute nie mehr machen. Und hat uns so aber auch natürlich eingegangen und ruhig gestellt und hat die restliche Muskulatur, die man noch hatte, damit völlig abgetönt.
Das gibt es nicht mehr?
Nein, das gibt es
überhaupt nicht mehr. Aber was hat das mit dir gemacht, diese Zwangstherapie?
Also sie hat dazu geführt, dass, wo ich gelernt habe, was Volljährigkeit heisst, habe ich gewusst, wenn ich volljährig bin, darf ich machen, was ich will, dann werde ich auf jeden Fall mal das Korsett einfach wegschmeissen. Und das habe ich auch der Schwester erzählt und der Ärztin und alles. Und dann ist mir gesagt worden, wenn du das machst, kannst du 2 Jahre später nicht mehr laufen. Dann bist du im Bett oder wirst du bettlägerig. Und dann habe ich gesagt, das ist mir gleich, lieber 2 Jahre frei und nachher immer im Bett, als das Leben lang in dem Gefängnis, in dem Seelengefängnis. Und das ist ja das, was ich gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, es braucht zwar relativ schmerzhafte Übergangszeit, bis sich der Körper daran gewöhnt hat, dass er die Freiheiten plötzlich hat, aber es ist nachher, mein Oberkörper ist da viel, viel besser zu Weg. Und heute weiss ich auch die Medizin, du darfst jemanden nicht quasi in eine starre Gerätschaft pressen, du musst jemanden in Bewegung behalten, oder?
Und das haben wir erst später herausgefunden.
Ja, klar.
Also du hast also ein dreifaches Pech gehabt. Kinderlähmung, Missbildung und noch eine frühe Medizin, oder? Und lachst.
Ja,
und hast das Lachen nicht ganz verloren?
Nein, ich habe es nicht verloren. Und zwar, nur noch ganz schnell, darum habe ich übrigens beim Buch das Nachwort schreiben lassen vom heutigen Chefarzt Kinderreha Schweiz, damit der eben aufzeigt, wie medizinisch, rehatechnisch und auch spitalpädagogisch wirklich die Wandlung stattgefunden hat. Das ist denen total bewusst. Warum ich das Lachen nicht verloren habe, das ist eindeutig das Lied. Erstens einmal am Personal. Die haben mich immer aufgepumpt mit Lebensfreude und mit Selbstbewusstsein.
Aber auch wenn sie dich da irgendwie eben da einbetoniert haben, dann auch, hast du es denen nicht übergenommen.
Auch dann. Und das sind ja nicht die Einzigen gewesen. Man hat sich dann sehr schnell wirklich Menschenkenntnisse angeeignet und hat dann schon gewusst, welches die Guten sind. Aber ich habe dann eben, und das steht auch im Buch, es hat auch so ein Kapitel, wo mich eine Schwester wahnsinnig quält. Und dann kommt ein anderer und rettet mich aus dieser furchtbaren Situation und tut dann sogar noch ein gutes Wort für die Quälschwester bei mir einlegen. Mhm. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich schon gemerkt habe, dass einfach eine Zuwendung, auch in den schlimmsten Momenten, immer etwas sehr, sehr Fruchtbares ist, etwas Wichtiges ist, wo dir auch wieder etwas sagt für etwas Grosses. Ich meine, du musst dich am Positiven orientieren, weil abziehen tut dich immer alles. Oder?
Aber du hast ja Situationen erlebt, du musst Fleisch essen, obwohl du nicht hast wollen, bis du es erbrochen hast. Man hat dich nicht aus dem Korsett gelöst, bis die Hose voll geschissen hat. Das sind ja alles entwürdigende Situationen.
Das stimmt. Das sind jetzt gerade die 2 extremsten Beispiele. Ja, das stimmt. Aber selbst aus denen habe ich dann immer wieder etwas Positives geholt.
Das ist grossartig an dir. Es gibt nichts, was nur negativ ist.
Nein,
das sage ich auch im Leben. Alles hat irgendwo noch eine positive Seite.
Richtig.
Man muss sie nur finden und das hast du gemacht.
Richtig. Und das ist eben nachher dann weitergegangen. Es hat auch später in meinem beruflichen Leben hat's immer wieder Leute gegeben, oder, die mich aufgepumpt haben mit Selbstwertgefühl. Und einer davon bist du. Oder? Ich meine, schau den Moment an. Das muss ich dir jetzt ganz klar sagen. Als ich ein Kind war, habe ich elend darunter gelitten, oder in der Pubertät, oder auch noch als junger Student. Wenn ich neu mit auftaucht bin, haben mich die Leute angestarrt. Oh, er hat keine Hand, oh, er hat so dünne Beine, oh, schau mal, wie der läuft, so krumm und so. Und ich habe wirklich einen Komplex gehabt, oder?
Kann man sich absolut vorstellen.
Irgendwann ist der Moment gekommen, später in meinem beruflichen Leben, wo die Leute sich nach mir umgedreht haben. Hey, den kenne ich vom Fernsehen. Den kenne ich vom Fernsehen. Du, alles anders wurde. Meine Brust ist aufgepumpt worden.
Und das ist Radio 24 und dann Tele Zürich,
ja,
oder?
Ja, klar, natürlich. Ja.
Das war enorm wichtig. Also, ich hatte dich einfach da bei mir im Büro und habe mit dir geredet. Das Gefühl gehabt, das ist ein cooler Typ. Der versteht etwas von Film. Der hat vor allem das Feuer in sich für den Film. Und das ist das Entscheidende.
Und du hast mir etwas gesagt, wo mir also, ich würde sagen, bis zur Pensionierung, wo mir auch geholfen hat, dass ich den Kommunikationsjob beim Bund neu bekommen habe. Du hast mir etwas gesagt, was ganz wichtig geworden ist. Du hast gesagt, Alex, ich gehe viel ins Kino und ich habe immer eine klare Meinung zu den Filmen. Ist mir völlig egal, was du sagst, wie du Film beurteilst. Aber wenn du am Mikrofon bist, darf niemand abschalten und es darf niemand umschalten. Das ist ein Credo.
Wirklich? Habe ich das gesagt?
Das hast du gesagt. Und das befolge ich bis heute. Wenn ich das Maul aufmache, sage ich mir, darf sich einfach nie jemand langweilen.
Und das macht er auch nicht in dieser Sendung. Alex, danke vielmals, das ist gut, dass ich immer wieder so Sachen höre, was ich mal gesagt habe und den Leuten geblieben ist und ich mag mich nicht daran erinnern. Und offenbar ein paar von diesen Sachen sind noch recht gut gewesen. Nächster Musiktitel.
Das ist dann «Love is a Stranger» von Eurythmics.
Bei mir ist der Alex Ogold, der das Buch geschrieben hat, «Im Paradies der weißen Häupten». Der Satz steht bei dir drin. Im Spital war ich ein ganz normales Kind. Draußen das behinderte Kind, das zur Seite treten musste, wenn die anderen Kinder spielen.
Ja.
Also ist das dort, hast du die Rücksetzung das erste Mal richtig gemerkt?
Jawohl. Bis eben im Spital habe ich immer gemeint, ich sei normal. Dann komme ich heim, habe einen Schock. Und der ist halt in Etappen verlaufen. Also der erste war eben mit meiner Mutter, dass sie keine Schwester ist und kein Hübli hat. Und dann bin ich im Spital, bin ich ein guter Fußballer gewesen.
Was? Habt ihr gespielt, Fußball? So mit
ja,
Stöck
klar, mit Stöck. Oder die, die halt nicht ja. können laufen konnten, haben halt mit den Händen den Ball vorgebracht und so. Aber es ist eben, weißt du, das Spitalleben ist viel fantasievoller als unsere normierte Welt da. Oder wo es Abseitsregeln gibt und weiss ich was alles. Dort spielt man anders. Es ist alles viel fantasievoller. Also, und dann sehe ich das Kind Fußball spielen von außen, bin runtergegangen. Und da gibt es eine Situation, wo irgendwie die zwei Besten wählen ihre Mannschaft.
Kennen wir.
Du kommst zu mir, du kommst zu mir. Und irgendwann
dort bist du nie der Beste geworden.
Dort hoffst du einfach, sagst du nicht der Letzte, weil der wird zwangszugeteilt, oder? Und dann bin ich natürlich der Letzte gewesen. Und dann hat es geheissen, musst aus dem Weg. Ja. Also nicht, ah gut, dann bist halt du bei uns, sondern gang aus dem Weg. Und das ist für ein Kind ganz bitter.
Aber du hast ja gesagt, ja, es hätte dich dann besonders stark gemacht.
Aber in selben Moment natürlich nicht. Also in selben Moment bin ich dann einfach wieder heim.
Insgesamt hast du das Gefühl, ja, wenn ich muss das durchstehen und habe mehr müssen durchstehen als andere und darum bin ich wahrscheinlich stärker als die anderen.
Ja, im Nachhinein kann ich das schon so sagen, aber ich habe das ja nur durchgestanden, weil ich am Wochenende wieder ins Kinderspital konnte. Dort bin ich wieder auftanken.
Unglaublich.
Die Situationen zu Hause, die sind unerträglich gewesen und die sind sicher nicht fruchtbar gewesen.
Hast du dich dann mit deinen Eltern versöhnt im Nachhinein?
Ja, ich war nie verkracht mit ihnen. Ich habe das ihnen auf jeden Fall verziehen. Ich verstehe das ja auch. Also sie haben ja nur gefolgt, oder? Sie haben nur gefolgt, sie haben den Rat befolgt von den Ärzten und haben das eigentlich auch mir zu lieb gemacht. haben das nicht besser gewusst. Also ich mache Ihnen überhaupt keine Vorwürfe.
Wie ist denn das später? Bist du ins Gymnasium gekommen, hast Matur gemacht, an die Uni bist gegangen, Mathematik und Literaturwissenschaften studiert. Das ist relativ normal, gut abgelaufen für dich?
Das war nicht miteinander gewesen. Ich habe zuerst Mathematik studiert, weil mir der Berufsberater nach dem Gymi gesagt hat, so ein Herr, im ganzen Festen, mit einer Militäruniform, ist da vor mir gesessen und gesagt, Herr Oberholzer, mit Ihnen kann man offen reden, Sie sind ein intelligenter Mensch. Sie werden nie eine Stelle finden. Aber Mathematiker haben wir immer zu wenig. Also studieren Sie Mathematik, dann haben Sie eine kleine Chance.
Gut, das ist motivierend.
Und dann habe ich halt auch noch gefolgt, weil ich noch nicht in dieser Welt angekommen war. Ich habe Mathe studiert, habe 2 Jahre als Mathematiker geschafft, bei der Swissa, die du ja bestens kennst, und bin nicht glücklich geworden. Und dann kam der Moment gekommen, nach einer unglücklichen Liebesgeschichte, wo ich gewusst habe, so, jetzt, ich bin 26, jetzt muss ich wirklich mein Leben selber in die Hand nehmen. Ich kann mich nicht mehr irgendwie beratschlagen lassen, dass mir die Leute sagen, was das Beste ist für mich. Ich muss irgendwie selber 65 werden. Ich mache nur noch, was ich will. Mich interessiert das, das und das. Und dann habe ich Literatur, Kunstgeschichte und Publizistik studiert. Und das Zweitstudium natürlich auch selber müssen finanzieren. Hat ja kein Stipendium mehr gegeben. Und habe überraschenderweise, ich habe Stellen gefunden. Ich habe in der Blindenhörbücherei Bücher auf Tonband gelesen. Ich habe für den Diogenes Verlag eine Korrektur lesen. Ich habe angefangen Schule zu geben, dann habe ich Allgemeinbildung unterrichtet an der Berufsschule. Ich habe angefangen Filmkritiken zu schreiben, weil ich habe gemerkt, ich brauche zu viel Geld fürs Kino. Dann habe ich geschaut, was gibt es für Möglichkeiten, zu einem Passepartout zu kommen. Aha, Platzanweiser oder Filmkritiker. Platzanweiser geht nicht in meinem Fall.
Nicht optimal.
Dann habe ich mich in einer Jugendzeitung als Filmkritiker beworben, habe diese Stelle bekommen. Und von da an habe ich alle 2 Wochen regelmässig markieren. Wenig verdient, aber regelmässig markiert. Und wenn man in den Medien regelmässig markiert, dann werden die Leute auf einmal aufmerksam. Und ich habe mich eigentlich um nichts mehr kümmern, was die Medien anbelangt.
Sexualität ist natürlich eben in der Pubertät gekommen und du sagst, irgendwo als Kind und Jugendlicher hatte ich große Mühe, meinen Körper zu akzeptieren. Erst die Tatsache, dass sich Frauen in mich verliebten, hat es mir ermöglicht, meinen Körper anzunehmen. Wie war das bei dir?
Ja, das war natürlich eine lange Entwicklung, oder? Also, ich bin ja in das Bubengymi, in Remi Bühl, ins mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium, damals reine Bubenklasse gewesen. Und die haben dann auch so Fets gemacht mit den Töchtern und haben dann Mädchen kennengelernt. Und ich bin dort nie dabei, weil ich nicht tanzen kann. Und dann hat es so Hitparaden gegeben. Wer hat schon eine Freundin? Wer hat schon mal mit jemandem geschmusen? Und so weiter. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich bin der, der nie eine Freundin wird haben, weil man weiß ja irgendwie, dass das Ideal, das männliche Ideal oder das menschliche Ideal an sich, das ist die Symmetrie, das ist der aufrechte Gang, das ist die Schönheit und so weiter. Und die Normen sind ja damals noch viel starrer gewesen als heute. Und dann die kann ich in keiner Art und Weise erfüllen. Und dann habe ich aber natürlich schon gemerkt, wenn ich dann später, am so Anfangsstudium, Frauen kennengelernt haben, dass die sehr gerne mit mir geredet haben. Also ich habe mich gut mit ihnen unterhalten und die haben mir auch gesagt, weißt du, Alex, das ist so schön mit dir zu reden und so. Du bist jemand, der zuhören kann, du hast Verständnis.
Und sie fühlen sich auch nicht bedrängt.
Sie fühlen sich nicht bedrängt, haben sich beklagt über die Machos, oder, die immer nur eins wollen. Dabei habe ich auch nur eins wollen, aber ich konnte es nicht zeigen. Oder? Aber der Witz ist eben, das habe ich dann auch die Erfahrung gemacht. Oder? Wenn es dann irgendwie später geworden ist und es darum gegangen ist, auf welches Küsschen mir jetzt das Köpfchen legt, dann sind sie dann mit dem Macho abgehauen. Und ich bin allein geblieben.
Okay.
Dann habe ich gemerkt, ich bin idealer Vorabendmann, aber für das Hauptprogramm braucht es dann jemand anderes. Und dann habe ich eben auch dort wieder, und das ist offenbar meine Fähigkeit, immer das Positive zu sehen, habe ich mir gesagt, gut, Alex, du kannst jetzt nicht das Leben lang an einer Frau nachrennen. Wenn sie dich nicht wollen, dann wollen sie dich halt nicht. Es gibt kein Recht auf Sex und kein Recht auf Liebe. Dann musst du jetzt einfach etwas finden, das du kannst kompensieren kannst. Und was macht der einfache Homo Dominus, oder? Wie kompensiert er? Ich habe gedacht, ich kaufe ein schönes Auto.
Nein, machst du nicht.
Doch, nein, ist kein Witz. Und damals war mein Traumauto ein VW Käfer Cabriolet. Also nicht ein Jaguar E. Und ein VW Käfer Cabriolet. Und dann wollte ich einen kaufen und habe gesehen, es gibt den gibt es nicht automatisch und ich brauche einen Automat. Oder? Dann habe ich auf Wolfsburg geschrieben, ob es nicht zufällig einen Prototyp hat. Ich will jetzt, ich brauche das. Und dann haben sie mir sehr einen normierten, beleidigenden Fastbrief zurückgeschrieben. Und dann habe ich gemerkt, also auf diese Art kann ich nicht kompensieren. Und dann ist etwas passiert, was halt immer wieder schön ist, wenn man das erleben darf. Ich darf die Erfahrung machen, dass die Realität unendlich viel kreativer ist als mein Vorstellungsvermögen. Es hat sich eine Frau in mich verliebt. Dann war sie erst noch verheiratet. Dann war ich ein Scheidungsgrund. Ehebruch in Südfrankreich.
Sag mal.
Ich habe mich gefühlt wie Alain Delon.
Das ist ja grauenhaft.
Das ist wunderschön.
Wunderschön, dass du für eine Scheidung verantwortlich bist.
Nein, ich bin ja nicht nur ich.
Nicht nur ich, aber
auch. Sind mindestens drei Leute.
Das ist gut, okay. Aber du hast gefunden, es ist wie ein Film, oder?
Ja.
Und wie ist das weitergegangen?
Ja, wir haben 2 Jahre zusammengelebt. Ich war wahnsinnig glücklich gewesen. Und dann ist die Beziehung auseinander. Und das war dann auch für mich der Punkt gewesen, wo ich gewusst habe, jetzt muss ich das Leben in die eigenen Hände nehmen.
Okay.
Also die Frau, mit der ich heute noch wunderbaren Kontakt habe, ist immer noch eine sehr gute Freundin von mir, die hat eigentlich mich, durch das, dass sie sich dann dort von mir getrennt hat, hat sie können in mir auslösen, dass ich mein Leben jetzt wirklich selber in die Hand nehmen muss.
Und was heisst das?
Eben, ich habe neu angefangen zu studieren und ich habe nachher...
Aber mit Frauen, wie hast du das erkannt?
Mit Frauen? Ja, dann habe ich ja durch sie habe ich eben meinen Körper können akzeptieren. Ich habe gemerkt, doch, er hat etwas Liebenswürdiges, sonst hat sich die wunderschöne Frau nicht in mich verliebt. Oder? Und es haben sich genug andere Männer in sie verliebt, aber nein, sie hat mich gewählt, zumindest eine Weile.
Hast du dir überlegt, warum? Warum jetzt ausgerechnet dich? Wenn sie so viele schöne Machos hätte auch können haben.
Ja, ich habe natürlich schon gesehen, dass ich der Beste bin. Also, ich habe es dann schon nachvollziehen. Das in dem Moment
aber du hast ja gesagt, der untere Teil von deinem Körper sei ja nicht so funktionsfähig wie der obere.
Ja, aber Frau hat mich eines anderen belehrt. Und offenbar hat das genügt. Also, jedenfalls ist dann mein Selbstwertgefühl dermassen gestiegen, auch in dieser Hinsicht, dass dann nachher noch mehrere Frauengeschichten gegeben hat. Und eben, du weißt, ich bin Vater von 4 Kindern.
Von 2 verschiedenen Frauen?
Von 2 verschiedenen Frauen, jawohl. Ich bin von beiden wieder geschieden, aber ich habe zu beiden sehr, sehr guten Kontakt. Vielleicht, wenn ich jetzt würde Therapie machen, würde man vielleicht herausfinden, dass ich halt verschiedene Frauen habe, weil ich auch verschiedene Mütter hatte.
Mhm.
Ist ja noch ein bisschen neuliegend, oder? Das kleine Einmaleins der Beziehungspsychologie.
Ja. Aber wie sind deine Kinder mit dem Umgang mit dir und mit deiner Behinderung?
Das ist wahnsinnig spannend. Die haben alle nicht gemerkt, dass ich behindert bin, bis sie in die Krippe gekommen sind. Mhm. Und bei all den 4 Kindern ist genau das Gleiche passiert. Als ich das erste Mal das Kind bei der Krippe abhole, da sind alle anderen Krippenkinder auf mich zugerannt, die schon haben können. Und dann, oh, hast du keine Hand? Hast du keine Hand? Oh, was hast du? Kannst du nicht laufen? Oder? Mhm. Und dann haben meine Kinder gemerkt, oh, der kann nicht laufen. Mhm. Oh, so. Und dann haben sie es gemerkt. Aber dann ist das irgendwie... vielleicht ein stundenlanges Thema gewesen und dann war es vorbei gewesen. Auch für die anderen Krippenkinder, oder?
Okay, also, das ist der Alex, der hat dann eben eine Karriere gemacht, vor allem eben als Kinokritiker, vor allem bei Radio 24. Die haben den jetzt keinen mehr. Wir haben noch einen.
Ja.
Dein Kollege.
Und mit dem habe ich ja heute auch immer noch regelmäßige Auftritte in der Bernhard-Matinee.
Knorr, oder?
Ja.
Weil Kino ist eine ganz wichtige Disziplin, die ich eben, wie du vorher schon erwähnt hast, unglaublich schätze und auch heute noch schätze. Reden wir doch auch über das jetzt noch. Machen wir zwischendurch noch mal Musik. Was ist der nächste Titel?
Das ist «Romance in Durango» von Bob Dylan.
Blistering sun, dust on my face and my head. Me and Magdalene on the
ist der Alex Oberholzer. Er ist Filmkritiker geworden, hat auf die Art und Weise, wie er es erzählt hat, gratis können ins Kino gehen. Sein Traumjob hat er erreicht gehabt. Das ist deine Leidenschaft. Bist du eigentlich noch ein bisschen ajour, was läuft im Kino?
Ja, schon noch, weil ich zusammen mit Wolfram Knorr immer noch einmal im Monat in der Bernhard-Matinée zwei Filme vorstelle. Durch das muss ich natürlich noch ajour sein. Und es langt ja dann nicht, dass man nur zwei Filme sieht. Man muss ein bisschen mehr sehen, damit man den Überblick behalten und alles. Aber es ist in der Tat so, dass jetzt, wo die Mobilität von mir so eingeschränkt ist, dass ich nicht mehr in jede Pressevision kann gehen. Aber so einigermaßen die grossen Filme möchte ich schon sehen.
Ja. Also, was würdest du jetzt empfehlen, jetzt da gerade aktuell?
Also, Nummer eins, eindeutig Oppenheimer. Das ist ganz klar.
Lang und breit am Schluss sein Prozess. Nein, ist nicht am Schluss, ist eigentlich das Hauptthema. Ich finde es grossartig, ich finde auch den Hauptdarsteller grossartig, Cillian, den man
ja
kennt.
Ja, ja.
Aus,
er ist lang und breit.
Aus den Pinky Blinders?
Ja, ich schaue nie Serien, weißt du.
Was? Du schaust
nein,
nie?
Ich schaue keine Serien. Nein, Serien kann ich nicht schauen. Ich habe früher ja immer gesagt, weil die Leute sind immer entsetzt, habe ich immer gesagt, das mache ich dann, wenn ich pensioniert bin. Jetzt bin ich das ja seit 5 Jahren, aber ich habe noch keine Zeit gefunden. Nein,
was?
Serien, nein.
Aber wieso nicht?
Also erstens muss ich, damit ich einen Film sehe, muss ich in ein Kino. Ich muss in die Kathedrale, wo es dunkel ist, wo es still ist. Ich muss dort hin und mich dann konzentrieren. Ich kann nicht zuhause irgendwie nach einem Telefon oder noch irgendwie mit Chips Brösmeli ja nebendran oder so. Nein, das geht nicht. Nein, da fehlt die Konzentration. Nein, wenn ich zuhause bin, dann lese ich viel lieber. Oder wenn ich Fernsehen schaue, das mache ich natürlich auch, dann ist es Nachrichtensendungen oder Sport.
Aber jetzt würde ich doch ein bisschen noch einhaken. Also ich meine, ein Film geht 90 Minuten oder eben die neuen Filme, so wie Oppenheimer.
Oppenheimer geht 2,5 Stunden. Ja.
Genau, oder 130 Minuten und so. Aber im Fernsehen, in einer Serie, kann man einen dramaturgischen Bogen machen über 100 Stunden.
Alles. Ich weiss alles. Ich weiss es und du lernst die
Was
Personen kennen.
Was heisst, du weisst
kennen.
Es?
Nein, die Leute erzählen
du weisst
mir
es ja gar
alles.
Nicht.
Nein. Doch, ich habe eine Serie habe ich geschaut, die Brücke. Ja. Und dann habe ich eben gemerkt, ich werde dermassen süchtig und abhängig. Ich kann ja gar an nichts mehr anders denken, als bis ich endlich wieder von dieser Flimmertüte hocke.
Aber es gibt eine Methode, wie man nicht so süchtig wird.
Sag mir sie.
Also, man tut nie Erfolg bis zum Ende schauen, weil dort ist ein Cliffhanger, der dich süchtig macht. Du musst in der Mitte von der dritten Folge abstellen. Und dort ist es ein bisschen langweilig. Und dann kannst du abstellen. Aber am Ende kannst du nicht abstellen.
Gut, aber wenn es langweilig ist, dann will ich nachher gar nicht mehr einstellen.
Nein, aber es ist einfach nicht so. Der Kitzel eben mit dem.
Ich weiss, was du meinst. Ja, da hast du recht.
Cliffhanger.
Da hast du recht. Ja, gut.
Also, das machst du nicht. Aber weißt du gar nicht, was dort geht. Obwohl Nein. dort auch Filme sind, wo Oscars gewinnen, wo auch die grössten Stars das sind und so.
Ja, klar.
Ich finde das ein bisschen.
Ja, und ich meine, Netflix ist ja, macht ja jetzt auch Oscar-Filme.
Eben,
oder?
Nicht nur Netflix,
die
auch Apple TV.
Ja, die verstehen ihr das
Amazon
Geschäft.
Amazon und
ja,
so weiter.
Klar, die verstehen ihr das Geschäft zweifellos. Also ich sage nichts Negatives über Serien. Ich sage nur, dass ich es nicht schaue.
Ja.
Aber das hat nichts mit der Qualität zu tun. Auf gar keinen Fall. Das hat erstens mit Gewohnheit zu tun, dass ich gerne ins Kino gehe. Und zweitens halt wirklich mit der Zeit. Ich finde es ein wahnsinniger Zeitfresser. Und ich habe gemerkt, dass ich so als Zeitfresser Fresser, weil ich brauche auch Zeit, die ich einfach tue. Dort tue ich einfach lieber lesen.
Aber eben, was liest du denn für Bücher, die fressen ja Zeit? Also wenn man ein Buch liest von 500 Seiten, wow, wie viele Stunden haben wir dann dort dran?
Ich lese ganz einfache Bestseller. Also jetzt habe ich gerade den neuen Martin Sutter gelesen. Den finde ich wahnsinnig gut. Den finde ich richtig gut. Oder jetzt bin ich vom Lewinsky eingeladen, zu sich ins Burgund. Dann hat er mir das Buch mitgegeben. Jetzt habe ich das gelesen. Also ich lese, ja. Oder jetzt lese ich etwas, das jetzt um Nachtisch liegt, weil ich bin auch in einer Literatur seit Studienzeiten.
Ja.
Immer die gleichen 5 Leute. Das ist sehr spannend. Sind wir zusammen alt geworden und dann einfach alle 6 Wochen zusammen also allein ein Buch lesen und dann besprechen. Zuerst ein bisschen klatschen, dann zusammen essen und dann über das Buch reden. Und jetzt gibt es einen neuen Krimi aus dem Velomilieu, der dich auch interessiert. Das schwarze Trikot. Und das wird überall euphorisch besprochen. Also vielleicht auch wieder mal ein Buch. Ist aber ein bisschen dick.
Ist ein bisschen dick. Von
ist
dicker
als
das?
Meins. Ja, ich kenne den Autor auch nicht. Ich glaube, ein Spanier.
Okay. Also, reden wir doch jetzt noch ein bisschen über die aktuelle Situation, was sich verändert hat in Bezug auf, wie wir umgehen mit Behinderung, was du erlebst, was besser geworden ist und das, was noch nicht gut ist.
Ja, es ist halt vieles noch nicht gut. Ich finde die Schweiz ein Entwicklungsland, was Inklusion anbelangt. Ich meine, wenn ich über die Grenzen gehe, egal in welche Richtung, sobald ich die Schweiz verlasse, dann hat es erstens vor den grossen Einkaufszentren einen Behindertenparkplatz, vor den öffentlichen Gebäuden, vor den kulturellen Institutionen. Ich kann in jedes Restaurant, ich kann sogar in jedem Restaurant aufs WC, weil das einfach vorgeschrieben ist. Das passiert in der EU und das passiert in Amerika. Andere Länder kenne ich nicht. Und in der Schweiz, habe ich, also in Zürich, habe ich ja Glück, wenn ich in einem Restaurant erstens hinkomme und zweitens, wenn ich noch aufs WC könnte. Das ist ein reiner Zufall. Oder dann öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe ja 10 Jahre in Bern geschafft, 50%, bin also Pendler gewesen. Ich muss im Nachhinein
also
sagen...
Also zusätzlich zu allem anderen einen Job noch angenommen in Bern, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen?
Ja, aber natürlich nicht ganz freiwillig.
Ist ja logisch.
Du weißt, wie teuer 4 Kinder sind. Ja. Und vor 15 Jahren...
Ich habe nur 3, aber...
Vor 15 Jahren war das, als ich den Job dort angefangen habe, war ja die Situation in den Medien so, alle haben immer mehr fusioniert, immer mehr angefangen zu sparen. Also, durch das hat es immer weniger Journalisten gebraucht, weil das ist der grösste Kostenfaktor. Und als erstes haben wir wieder Kultur gespart. Es sind viele Filmkritiker, Kollegen von mir sind arbeitslos geworden oder haben plötzlich irgendwie bei Sachen müssen machen innerhalb der Medien, die ich nicht könnte.
Oder in Kommunikationsabteilungen arbeiten. Also nicht nur
genau
den Warentnasch drüber, sondern irgendwie einen Auftraggeber möglichst gut darstellen.
Sehr richtig, genau.
Das hast du nicht wollen machen.
Das wollte ich nicht machen. Und ich habe das Angebot eben vom Bund, weil die eben auch irgendwie gemerkt haben, dass wenn ich etwas sage, dass man dann muss zuhören muss, dass man dann nicht weglassen kann, wie ich ja das gelernt habe. Und sie haben ja auch gewusst, dass der Bund relativ viele Sachen muss sagen muss, wo sie sagen müssen, aber niemand will es hören, niemand will zuhören. Also wäre es doch gut, dass wir jemand auf diese Art sagen, dass man halt gleich nicht weglassen kann. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht in die Kommunikation will. Und hat zuerst lange Nein gesagt, weil ich eben gedacht habe, ich will nicht pendeln. Und dann habe ich gesagt, ich will aber ein halbes Jahr Probezeit, weil ich nicht sicher bin, wie ich das Pendeln durchstehe. Und dann habe ich mich aber daran gewöhnt, weil eine gute Generation von Zeugen dann gerade gefahren ist. Bern ist zwar unmöglich, man kann dort nicht ein- und aussteigen selbstständig, weil es ein Kurvenbahnhof ist, also es muss immer jemand kommen mit einer Rampe. Aber jetzt mit den neuen Zeugen, die haben nur noch ein Rollstuhlabteil. Und wenn das besetzt ist, und es ist immer besetzt, sei es mit einem anderen Rollstuhl oder mit Gepäck von den Leuten, dann weiss ich nicht mehr wohne. Und dann hat es einen Kondukteur früher, der gesagt hat, schauen Sie, dann kommen Sie hier an oder so. Das hat sie ja jetzt auch nicht mehr.
Und was machst
du? Dort bin ich nämlich wirklich frustriert. Also wenn du mich willst hässig sehen, dann musst du mich am Bahnhof sehen. Wenn dann wieder kein Niederflur kommt oder wenn das Abteil nicht da ist und kein Kondukteur da ist. Und in solchen Alltagssituationen werde ich einfach hässig.
Hast du das Gefühl, es ist noch zu wenig gemacht worden in der Schweiz?
Ja, natürlich, klar. Alle reden von Inklusion. Es ist ein riesiges Thema, oder?
Mhm.
Aber sobald man realisiert, dass sie etwas kostet, dann gibt es wieder grosse Probleme.
Es ist viel gemacht.
Es ist einiges gemacht worden, ja.
Gut.
Auf jeden
Aber
Fall.
Sagen wir mal, Inklusion in der Schule ist ja das grosse Thema.
Ja.
Eben, dass die nicht mehr in Sonderschulen gehen, die geistig oder körperlich Behinderten. Findest du das gut?
Ja, da gibt es halt nicht entweder oder. Ich glaube, da muss man wirklich im Einzelfall. Grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall sehr gut. Es verträgt in einer Normalklasse, in einer Regelklasse, erträgt es viel mehr als nur das eng Normierte. Sprachlich gibt es Durchmischungen, ja. Und dann gibt es halt auch noch irgendwie. Zumindest bei Körperbehinderten ist das überhaupt kein Problem. Oder bei Leuten mit Trisomie 21, da gibt es dermassen grosse Abstufungen. Da gibt es Leute, die auch im normalen Schulbetrieb zu einem Teil folgen können. Und es ist eben nicht nur wichtig für die Leute, dass sie einen normalen Umgang mit anderen Kolleginnen und Kollegen können üben und testen, sondern es ist genauso wichtig für nicht Auffälligen, die nicht Behinderten, dass für sie eben ein Mensch mit so besonderen Fähigkeit oder Bedürfnis dann selbstverständlich integriert ist, dass es nicht mehr eine Ausnahme ist.
Also, es ist einfach so, also wie ich es erlebe, auch aus der direkten Welt von der Schule, dass das wahrscheinlich eine gute Theorie ist, eine gute Methode, aber dass da dann eben auch auf der anderen Seite genügend Personen sind, die das Ganze können bewältigen können. Und mit einer Person, vor allem wenn es Kinder sind, die extrem störend, oder? Wo fast nicht integrierbar sind, dass das eher mehr Probleme schafft als löst.
Dann wird es schwierig, das ist ganz klar. Nein, darum sage ich, es gibt nicht ein Entweder-Oder. Man muss das sehr, sehr gut abwägen und es müssen immer irgendwie verschiedene Leute halt involviert sein. Da kommt's auch, das kostet dann auch wieder. Aber
eben das Geld fehlt zum Teil. Oder das größte Teil.
Ja, das fehlt. Und da gibt es sicher auch halt, Kinder, die in Sonderschulen müssen. Also ich bin nicht dafür, dass Sonderschulen einfach, wie das ja in Italien gemacht worden ist, einfach generell abschafft. Punkt. Fertig. Das ist keine Lösung, weil es gibt immer individuelle Sonderfälle. Aber man sollte schauen, dass man auf die eben möglichst kindgerecht und familiengerecht kann eingehen kann.
Alex, du bist jetzt 70, man kann es kaum glauben, du bist noch so lebendig, du bist noch so präsent, so eloquent etc. Wie siehst du deine nächsten Jahre?
Ja, ich hoffe natürlich einfach, dass die Sachen, die noch so heben, die noch nicht gelöst haben, dass die noch ein Weile lang heben. Dass,
aber Turnen oder so kannst du nicht. Turnen, Gymnastik.
Also, doch, ich gehe einmal in der Woche ins Krafttraining.
Aha, okay.
Im Ballgrist.
Okay.
Im Ballgrist.
Wieso also, nicht?
Nicht irgendein Fitnesscenter, ja. Aber im Ballgrist. Aber dort bin ich dann auch so gerät und tue da ein bisschen pumpen und machen und tue. Einfach damit all die Gelenke und die Muskeln, damit das noch erhalten bleibt. Weil seit ich nicht mehr laufe, das merkst du also wahnsinnig, den Unterschied. Oder?
Also, das geht schnell.
Sobald du nicht mehr laufst, geht das irrsinnig schnell zurück mit diesen Muskeln. Darum sehe ich jetzt auch, wie verheerend das war, als Kleinkind immer in diesen Geräten zu stecken. Das tut alles gerade verkümmern.
Man hat dich mal gefragt, was du eigentlich hättest wollen machen in deinem Leben. Du hast drei Sachen gesagt. Hat mich richtig berührt. Weißt du noch, was es war?
Ja klar, das sind Sachen, die ich einfach... Was ich gerne machen würde, jawohl. Das eine ist rumhüpfen, um dieser Lebensfreude, die du ja irgendwie kennst, auch einen Ausdruck zu verleihen. Dann würde ich sehr gerne Velo fahren. Ich finde das ein geiles Fortbewegungsmittel. Ich beneide alle Menschen, die Velo fahren können. Und was ich natürlich auch, da kommt der Romantiker mir wieder führen, was ich auch gerne machen würde, ist barfuß am Meeresstrand entlang laufen.
All das ist dir verwehrt worden und bist trotzdem ein fröhlicher Mensch geblieben. Ich bin beeindruckt, immer gewesen von dir und jetzt noch viel mehr. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Hast du noch einen Musiktitel zu gut?
Das wäre dann Les Boys von Dire Straits. Danke dir.
Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Les Boys do cabaret. Les Boys are glad to be gay. They're not afraid now. Disco bar in Germany. Les boys are glad to be up on parade now. Les boys got leather straps. Les boys got SS caps. But they got no gun now. Get dressed up, get a little risky. Mercedes-Benz to a disco bar in Old Manchester, yeah. Well now, they get the jokes that the DJ makes. They get nervous and they make mistakes. They're back for business. Some tourists take a photograph.
Your eyes. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.